Ihr seid ja eine sehr kreative Gemeinde, muss ich feststellen, und spontan und was so alles zusammenkommt. Das ist schon auch ein Beispiel für Gemeinde. Bernd Rogasch hat das ja schon angedeutet, dass man eben mit mehreren weiterkommt. Das werden wir, glaube ich, auch im Laufe dieses Abends und des Themas feststellen. Vor gut einem Jahr, im März vergangenen Jahres, starb der bekannte Naturwissenschaftler Stephen Hawking im Alter von 76 Jahren. Aufgrund einer Nervenerkrankung saß er seit seinem 26. Lebensjahr im Rollstuhl. Ein sehr begabter Mann. Er wurde auch als der klügste Mensch der Welt bezeichnet. Und vor einiger Zeit war in einer Zeitung zu lesen: Der klügste Mensch der Welt glaubt nicht an ein Leben nach dem Tod. Er hatte in einem Interview mit dem britischen Blatt The Guardian zu Protokoll gegeben: Der Glaube, dass es einen Himmel oder ein Leben nach dem Tod gibt, ist ein Märchen, an das nur Menschen glauben, die Angst vor dem Tod haben. Also er als der klügste Mensch hat das nicht glauben können, hatte seine Zweifel. Aber nicht nur Wissenschaftler im 21. Jahrhundert haben Zweifel. Selbst die vertrautesten Freunde von Jesus, die 3 Jahre mit ihm eng zusammen waren, die hatten Zweifel, dass er auferstanden sei. Und zwar nicht nur einer, sondern mehrere. Aber von einem berichtet die Bibel das sehr ausführlich. Und vielleicht geht es auch unter uns einigen so: man singt die Lieder, in 14 Tagen dann auch wieder die Osterlieder von Jesus, dem Auferstandenen, von der Auferstehung und von seinem Sieg über den Tod. Und dennoch kann es Zeiten geben, in denen uns die Osterfreude fremd bleibt und wir nichts sehen und nichts erkennen vom Osterwunder. Die Geschichte von Thomas, der zweifelte und doch zum Glauben fand, kann auch uns heute helfen, Zweifel zu überwinden und Gewissheit zu erfahren. Wir lesen von Thomas im Johannesevangelium, Kapitel 20, da ist die Ostergeschichte, das ist vom Ostermorgen die Rede. Ich lese jetzt ab Vers 19, da ist vom Osterabend die Rede, was abends passierte. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite, also die Hände, die ja durchbohrt waren, und die Seite, wo er auch aufgeschlitzt wurde. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das war am Ostersonntagabend. Aber Thomas, der auch Zwilling genannt wird, einer der 12, der war nicht dabei. Der war nicht bei ihnen, als sich Jesus da als der Auferstandene gezeigt hat. Und da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen, also eine Woche später, waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Manchmal sind Zweifel ja angebracht. Eine gesunde Skepsis ist nicht verkehrt. Zum Beispiel bei so Telefongeschäften, ja immer mehr wird man am Telefon zu irgendwas überredet oder so an der Haustür. Zahlreiche, vor allem ältere Menschen, haben schnell zugestimmt oder irgendwas unterschrieben, was sie dann anschließend teuer bezahlen mussten. Da ist es oder wäre es gut, wenn man ein bisschen Zweifel und Skepsis hätte und nicht alles sofort glaubt. Nicht alles, was behauptet wird, stimmt auch. Wir sprechen ja heute von Fake News, also von Nachrichten, die gar nicht stimmen. Es gibt ja die verschiedensten Talkshows, manche sehe ich mal ganz gern. Interessant finde ich die Talkshow Hart aber fair mit Frank Plasberg. Da gibt es den sogenannten Faktencheck. Da werden die Behauptungen, die so aufgestellt werden, überprüft. Und manchmal, gerade die Politiker, aber auch andere Leute, die behaupten ja alles Mögliche, aber wenn man mal nachguckt, und das finde ich toll, diesen Faktencheck, dann weiß man, stimmt das überhaupt, was da gesagt wurde. Thomas, der will eigentlich nichts anderes als ein Faktencheck. Etwas, was nachprüfbar ist, was ich mir erklären kann, was logisch erscheint. Man sollte ja auch nicht einfach alles glauben. Kritisches Nachfragen, Zweifel haben ihre Berechtigung. Übrigens, der Zweifel begleitet die Geschichte der Menschheit von Anfang an. Die Frage nach der Wahrheit ist mit der Geschichte des Zweifels verbunden. Auch in der wissenschaftlichen Arbeit und Besinnung gibt es notwendigerweise den Zweifel. Um die Wahrheit als Wahrheit herauszufinden, müssen wir immer wieder das bisher Erkannte in Frage stellen. Es entsteht keine wissenschaftliche Methode auf irgendeinem Gebiet, ohne dass wir den Zweifel ansetzen. Es gibt allerdings Menschen, die ziehen grundsätzlich alles in Zweifel, außer ihren eigenen Verstand. Diese Menschen bezeichnen wir als Skeptiker. Die haben nicht nur Zweifel, die sind immer skeptisch. Im Gegensatz zum Naiven, der alles hinnimmt, der alles glaubt, ist für sie alles ein Rätsel. Alles, was er anpackt, und erst recht die Bibel, ist dann etwas Fragwürdiges geworden. Napoleon soll einmal gesagt haben, die Menschen glauben an alles. Es darf nur nicht in der Bibel stehen. Und den Eindruck habe ich heute erst recht. Wenn man so in Bücher reingeht, in Buchläden, was es da an Büchern gibt, so unter dem Stichwort Religion oder Esoterik, also irgendwie die Kraft der Steine und das lesen die Leute und die kaufen Steine und glauben, dass dann da irgendwie da eine Kraft rauskommt. Also die Menschen, da ist was dran, die Menschen glauben an alles, es darf nur nicht in der Bibel stehen, weil es Vorurteile gibt. Der skeptische Mensch ist für die Bibel ebenso wenig das Ideal wie der naive Mensch. Beide aber treffen nicht auf Thomas zu. Thomas ist vielmehr ein vorsichtiger Mensch. Man sagt so schnell, der ungläubige Thomas, so ungläubig war der gar nicht, der war ein vorsichtiger Mensch. Thomas war so ein Typ, der will es genau wissen. Er geht aufs Ganze. Heißt zufällig jemand Thomas von den Jungs hier? Nee, ne? Ich habe das mal erlebt beim Vortrag, dann kam Thomas zum Glauben, aber man kann auch zum Glauben kommen, wenn man nicht Thomas heißt. Aber manchmal ist das so, wenn einer den ganzen Abend seinen Namen hört, der fühlt sich dann ganz besonders angesprochen. Also der Thomas, der will es genau wissen, der geht aufs Ganze. Und das finde ich so sympathisch an Thomas. Das, was die Jünger ihm erzählen, das erscheint ihm unglaublich. Und das will er selbst sehen. Haben die anderen Jesus gesehen, dann will er auch sehen. Es ist also ein ganz normaler Vorgang, dass er zweifelt. Unglaubliches soll man auch nicht ungeprüft übernehmen. Das ist gut, das ist christlich, das ist sogar biblisch. In der Bibel im Neuen Testament werden wir immer wieder dazu aufgefordert, nicht alles hinzunehmen, sondern zu prüfen. Prüfet die Geister, ob sie aus Gott kommen. Oder prüfet alles, aber das Gute behaltet. Wenn wir diese Ostergeschichte im Neuen Testament lesen, dann stellen wir fest, dass eben nicht erst unsere Generation, nicht erst die Menschen im 21. Jahrhundert es gelernt hätten, was es heißt, kritisch zu denken. Auch die Menschen damals haben nicht alles naiv hingenommen. Auch nicht die Jünger, auch nicht die engsten Freunde von Jesus. In Matthäus 28, Vers 17, also in dem Osterbericht von Matthäus, heißt es, einige aber zweifelten, also nicht nur der Thomas, einige von den Jüngern aber zweifelten. Aber das beste Beispiel ist Thomas. Thomas war in dem Jüngerkreis in gewisser Beziehung so ein Randsiedler. Er sprach immer wieder das aus, was die anderen in ihren bangsten Augenblicken kaum zu denken wagten. Was kommt bei dieser ganzen Sache mit Jesus? Was kommt bei diesem ganzen Abenteuer wohl heraus? Übrigens, das erste Wort, der erste Satz, der uns von ihm überliefert wird, stammt aus der Zeit etwa so 2-3 Monate vor der Kreuzigung. Ein Freund von Jesus mit Namen Lazarus ist gestorben. Jesus will die Angehörigen aufsuchen, aber die Jünger warnen Jesus davor, nach Bethanien zu gehen. Für sie bedeutet nämlich die Reise nach Bethanien in die Nähe von Jerusalem, sozusagen den Kopf in den Rachen des Löwen zu stecken, weil Jesus bereits gerade dort in Jerusalem mit dem Tod bedroht wurde. Aber Thomas, der es ernst meinte, der aufs Ganze gehen wollte, der sieht die Entschlossenheit von Jesus, der überschaut die Lage, wägt die Folgen ab und sagt dann, wo die anderen sagen, ach, gehen wir besser nicht hin, da sagt er, lasst uns mit ihm gehen, damit wir mit ihm sterben. Er hat auch damit gerechnet, dass Jesus dort vielleicht umgebracht wird. Aber lasst uns mit ihm gehen, sagt er. Das ist der erste Satz, den wir von Thomas hören. So einer war er. Und mit diesem Entschluss kommt er sogar dem Petrus zuvor, der sonst ja immer das erste Wort hatte. Und bald darauf informiert Jesus die Jünger, dass sein Auftrag, seine Sendung hier auf Erden zu Ende geht. Und er tröstet sie mit dem Hinweis, dass er nur einen Weg geht, den sie eigentlich kennen müssten. Aber Thomas bekennt seine Unwissenheit. In Johannes 14 kann man das nachlesen. Da sagt Jesus, ich gehe zu meinem Vater und den Weg wisst ihr. Und die Jünger, die verstanden alle mehr oder weniger Bahnhof. Aber der Thomas, der bekennt seine Unwissenheit und der sagt, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und gut, dass Thomas so gefragt hat. Dann sagt Jesus den Satz, den viele von uns auch auswendig können, der ist fett gedruckt in der Luther-Übersetzung, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Thomas fragt, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wenn er etwas nicht weiß, dann wünscht er sich mehr Licht in der Sache. Vermutlich, wie gesagt, wussten die anderen das auch nicht, was Jesus meinte. Die waren aber zu stolz, nachzufragen. Thomas gehört also zu den Leuten, die sich weigern, etwas anzuerkennen, was sie mit dem Verstand nicht begreifen können. Bevor er glaubt, will er sehen und fühlen. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass er mit der Auskunft seiner Freunde, wir haben den Herrn gesehen, Schwierigkeiten hat. Für ihn war die Sache mit Jesus gelaufen. Er ist gestorben und begraben und das ist das Ende. Und mit seiner Trauer will er alleine sein, sich irgendwie unbeeinflusst neu orientieren. Und deshalb isoliert er sich. Deshalb war er am Ostersonntagabend nicht bei den Jüngern. Aber damit macht Thomas in seinem Streben nach Wahrheit, in seinem Ringen um das, was echt ist und gilt, einen kapitalen Fehler. Ein Fehler, den wir unter keinen Umständen nachmachen sollen. Man kann ja manchmal gut aus Fehlern anderen lernen. Also so vorbildlich der Thomas war, aber das war ein Fehler, dass er sich zurückgezogen hat. Man, er war ja ein Mann, der den Dingen auf den Grund kommen will. Aber genau das gelingt einem nicht, wenn man für sich allein bleibt. Da haben wir gemerkt, dass das Spiel heute Abend Sinn hatte, dass man zusammen Rätsel lösen kann, dass man zusammen Fragen besprechen kann. Und hier hat er sich isoliert. Er war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Und das war sein Fehler. Er, der nur glauben wollte, was er sieht, hat die Stunde verpasst, als die Jünger den Auferstandenen sehen konnten. Manchmal scheint uns Gott ja auch irgendwie weit weg. Wenn Gott weit weg zu sein scheint, dann muss ich prüfen, wer sich weit weg bewegt hat. Gott von mir oder ich von Gott? Je weiter ich mich von der Gemeinschaft der Glaubenden fortbewege, desto stärker wird der Zweifel. Es ist genau verkehrt, es ist geradezu verhängnisvoll, wenn Zweifler sich aus der Gemeinde zurückziehen. Denn Jesus ist nun einmal nicht von der Gemeinde zu trennen. Wie gesagt, der Zweifel hat seine Berechtigung. Der Zweifel ist nicht das Problem. Problematisch wird es, wenn wir uns mit unserem Zweifeln zurückziehen, gerade auch von der Gemeinde. Denn Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei, und wir sind selbst heute mehr als zwei oder drei, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn ein Mensch sich mit der Frage quält, wo finde ich Gott? Wo kann ich den auferstandenen Christus begegnen? Wo kann ich ihn erleben? Wie bekomme ich Gewissheit der Vergebung? Wo kann ich mit meinen Fragen Gehör finden? Dann sagt uns die Bibel, in der Gemeinde, bei denen, die auf dem Weg sind mit dem Auferstandenen. Wisst ihr, das ist das Besondere der Gemeinde. Auch das Besondere des Gottesdienstes und das Besondere an einer jeden Veranstaltung. Manchmal ist es schön, wenn eine Gemeinde wie ihr ein schönes Gemeindezentrum hat. Begabte Musiker und Musikgruppen, das ist alles schön. Begabte Pastoren und Prediger. Aber wisst ihr, was das Entscheidende einer Gemeinde, einer Zusammenkunft in der Gemeinde ist und das Entscheidende jeden Gottesdienst ist? Dass Jesus da ist. Dass Jesus versprochen hat, ich bin da, wenn ihr zusammenkommt. Und deshalb sollten wir auch nach Möglichkeit keine Versammlungen verpassen, weil wir dann Jesus verpassen können. Es ist unklug, gerade wenn man Fragen und Zweifel hat, wenn man sich dann auf sich selber zurückzieht, gerade wenn unser Glaube angefochten und bedroht wird, brauchen wir die Gemeinde. Darum hat zum Beispiel der Verfasser des Hebräerbriefes müde gewordenen Christen zugerufen, also schon damals, lasst uns nicht verlassen unsere Versammlungen, wie etliche zu tun pflegen. Das gab es schon damals und ich habe das als Gemeindepastor auch oft beobachtet, sagt man ja einmal, ein Sonntag kann man ja mal fehlen, so einmal ist keinmal. Oder heute sagt man so ganz modern, ja ich brauche mal eine Auszeit. Und dann habe ich auch oft beobachtet als Gemeindepastor, wenn sich so einer eine Auszeit genommen hat, das ist dann so ein geistlicher Vorruhestand, da kommen Leute oft schlecht wieder zurück. Es gibt vielleicht mal besondere Situationen, wo man überlastet ist im Beruf oder krankheitsmäßig, wo man nicht kommen kann. Aber unter normalen Umständen, lasst uns nicht verlassen unsere Versammlung, mahnt der Hebräerbrief, genau aus dem Grund. Nicht, weil dann einer fehlt oder ein Platz leer ist, sondern weil mir etwas fehlt. Weil ich Jesus verpasse. Es ist eine Tücke des Teufels, Zweifelnde und Angefochtene in die Vereinzelung zu führen, wo er dann leichtes Spiel mit ihnen hat. Dass viele Menschen an Jesus Christus, an seiner Auferstehung zweifeln, mache ich ihnen nicht zum Vorwurf. Aber ich mache ihnen zum Vorwurf, dass sie nicht da sind, nicht dorthin gehen, wo Jesus zu erfahren ist, nämlich in seiner Gemeinde, da, wo sein Wort verkündigt wird. Viele Leute schimpfen über die Kirche und haben sie vielleicht seit ihrer Konfirmation oder Trauung nicht mehr von innen gesehen oder vielleicht noch nie gesehen. Wenn wir Antwort auf unsere Zweifel suchen, dann müssen wir dahin gehen, wo Jesus auch heute noch zu erfahren ist. Und das ist der Kreis seiner Jünger, seiner Freunde, das ist die Gemeinde. Aber wie überwindet jetzt der Thomas seine Zweifel? Der Zweifel des Thomas wird nicht durch die Überredungskünste der anderen Jünger überwunden. Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus, die Freunde und Brüder des Thomas, die können sagen, was sie wollen und reden, wie sie wollen. Thomas bleibt in seinem Zweifel befangen. Zweifel wird nicht durch freundliches oder kräftiges Zureden überwunden. Das war damals so bei Thomas und das ist auch heute so. Wenn einer zweifelt, dann hilft ihm, du musst aber glauben. Da nützt kein Zureden. Thomas will den Auferstandenen berühren können. Er will von ihm angeredet werden. Und darum lässt er sich Zeit. Nicht in dem Sinne, dass er etwas aufschiebt auf die lange Bank. Dafür ist sein Herz viel zu sehr dabei. Aber er will warten. Warten auf das, was der lebendige Gott mit ihm vorhat. Wenn er sagt, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, dann kann ich es nicht glauben. Wenn er das sagt, dann stellt Thomas damit keine Bedingungen. Wir können auch Gott gar keine Bedingungen stellen, aber er bittet um ein Zeichen. Und Gott in seiner Liebe und Größe zu uns Menschen und gerade auch zu zweifelnden und fragenden Menschen gibt auch manchmal ein Zeichen in unser Leben hinein. Und so ist es auch hier. Dem Thomas wird das Zeichen geschenkt. Eine Woche nach Ostern steht der Auferstandene vor ihm. Plötzlich, ganz unerwartet, wie aus einer anderen Dimension. Die Jünger hatten ja auch Angst, die konnten das immer noch nicht begreifen, auch nach der ersten Erscheinung des Auferstandenen. Und Jesus, da merken wir diese ganz neue Leiblichkeit, Das übersteigt unser Denken. Das ist der Auferstehungsleib, den Jesus dann hatte. Er hat mit ihnen später auch zusammen gegessen, aber er konnte auch eben wie durch verschlossene Türen, wie aus einer anderen Dimension zu den Jüngern kommen. So war er auf einmal da und Thomas ist dabei. Thomas ist eingeschlossen in den Friedensgruß, als Jesus sagt, Friede sei mit euch. Und da war jetzt der Thomas auch dabei. Und jetzt das Spannende und Aufregende. Jesus geht direkt auf die speziellen Fragen von Thomas ein und redet ihn an. Und nun bekommt Thomas das Zeichen, das besondere Vorrecht, rühre mich an, sagt Jesus. Und nun passiert das ebenso Außergewöhnliche, aber das wirklich Biblische. Das könnte man selbst noch in der Bibel nachlesen, wenn es mir nicht glaubt. Der Thomas braucht die Berührung nicht mehr. Jesus sagt zwar, rühre mich an. Ob Thomas das Angebot überhaupt annimmt, erfahren wir nicht, steht da nicht. Steht nicht und dann rührte er ihn an oder dann legte er die Hände in seine Seite, steht da gar nicht. Ich glaube, es war überhaupt nicht mehr nötig. Nicht, was er sieht, ist entscheidend, sondern dass Jesus ihn sieht, dass Jesus ihn ansieht, dass Jesus ihn ganz persönlich anspricht und er merkt, das ist er. Jesus meint mich, der Auferstandene, er liebt mich, er sieht mich, er nimmt mich wahr, er nimmt mich ernst, er nimmt mich an. Was er so dringend begehrte, war ja nicht das Zeichen, sondern die Überwindung des Zweifels. Was er wollte, war die Gewissheit. Und als Thomas so den Auferstandenen erlebt, da kann er nur noch stammeln und ausrufen, mein Herr und mein Gott, mein Herr, sagt er. Er spricht nicht von irgendeinem Herrn oder irgendeinem Herrgott, sondern mein Herr und Gott. Was hat eigentlich den Thomas überzeugt? Diese handgreifliche Gelegenheit, Jesus zu ertasten oder die Tatsache, dass Jesus sich so zu ihm herabließ, dass er seinen Zweifel nicht verschmähte. Hätte ihn das Fühlen und Erfahren und Sehen überwunden, dann würde er wie bei einer ärztlichen Diagnose feststellen müssen, ja, ja, es stimmt, da sind die Nägelmale, die sind echt, die sind zu spüren. Er ist es, er ist auferstanden und lebt. Er hätte also in der dritten Person von Jesus reden müssen. Er lebt, es stimmt. Aber eben das tat er nicht. Er sagt du zu ihm. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Und auch interessant, dass er das sagt, dass er das ausspricht. Er dachte das nicht nur, sondern er sagte es auch. Glaube beginnt zwar im verborgenen Herzenswinkel. Ich erlebe das auch manchmal bei so Wochen, dass Menschen kommen und immer wieder kommen und man merkt, da fängt etwas an, im Herzen bricht da etwas auf, aber der Glaube, der im Herzen beginnt, der bleibt nicht verborgen im Herzen. Er kommt auf die Lippen. Der muss bekannt werden. So schreibt es auch Paulus im Römerbrief. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerettet. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Da merken wir, das Bekenntnis gehört dazu. Und deshalb ist dann jeden Abend und noch heute Abend wieder die Möglichkeit, sich zu Jesus zu bekennen. Darum geht es. Es geht nicht um irgendeine Mitgliedschaft oder sowas. Oder dass ich einen Arm sehen will hier als Reaktion, sondern dass sich Menschen zu Jesus bekennen und sagen, ja, ich will. Ich möchte auch mit diesem Jesus leben und Erfahrungen machen. Als Jesus dem Thomas sagte, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Da hat er nicht getadelt, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Denn auch die anderen Jünger kamen zum Glauben, weil sie den Auferstandenen gesehen haben. Also, da war kein Unterschied. Aber mit diesem Wort hat Jesus schon in die Zukunft geschaut. Da hat er schon an den 6. April 2019 in Schwerin gedacht, wo Menschen zum Glauben kommen, obwohl sie ihn gar nicht leibhaftig sehen. Er hat die Scharen von Menschen gesehen, die ihn nicht mehr sehen, aber doch zum Glauben kommen. Ja, da hat Jesus schon an dich gedacht. Selig sind die nicht sehen, aber doch glauben. Die Zeit der Erscheinung setzte sich nicht fort. In der Zeit von Ostern, in den 40 Tagen des Himmelfahrts, ist Jesus Einzelnen erschienen. Aber heute kommen Menschen zum Glauben, ohne zu sehen. Das ist das Wunder, das ist das Besondere. Für uns gilt nämlich, was im Römerbrief steht, der Glaube kommt aus der Predigt oder wörtlich aus dem Hören der Botschaft. Und hier ist keiner, der vor 2000 Jahren gelebt hat, bevorzugt und kein Zeitgenosse des 21. Jahrhunderts ist benachteiligt. Zum lebendigen Glauben an den auferstandenen Herrn finden in unseren Tagen weltweit viele Menschen. Wir im Westen, wir haben zwar große Kirchen und Dome, haben es heute drin, euren schönen Dom bewundert. Wir haben eine große und lange Tradition. Wir erleben das zurzeit nicht so stark. Aber wenn wir weltweit sehen, was in Asien, was in Afrika geschieht und an vielen anderen Stellen, da kommen scharenweise Menschen zum Glauben. Da werden Menschen durch den Heiligen Geist angerührt. Und deshalb ist der Umgang mit der Bibel, mit dem Wort Gottes so eine wichtige und spannende Sache. Deshalb habe ich ja an jedem Abend und auch heute Abend immer einen Bibeltext zugrunde gelegt. Paulus hat einmal geschrieben, dass das Wort vom Kreuz eine Gotteskraft ist. Im Griechischen heißt es da, in diesem Wort ist Dynamit versteckt, Kraft, die ein Leben von Grund auf verwandeln kann. Und durch die Begegnung mit dem Wort des lebendigen Herrn kann es neu werden bei uns, können wir ausgerichtet werden, nicht sehen, und doch glauben. Und das geschieht bis in unsere Tage und auch in Deutschland. Ich habe vor 2-3 Jahren das Buch von Daniel Böcking gelesen. Daniel Böcking ist stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung Und er ist vor einigen Jahren zum Glauben gekommen. Ich kann das Buch nur sehr empfehlen. Ein bisschen Glauben gibt's nicht. Ich kann jetzt nicht das ganze Buch und die ganze Geschichte erzählen. Er hat das in einem anderen Artikel einmal in 6 Sätzen zusammengefasst. Meine Geschichte in 6 Sätzen. Erster Satz. Ein Leben lang irgendwie gläubig, wie ja so manche, man glaubt so irgendwie, ein Leben lang irgendwie gläubig, aber nur nebenher, ohne eine Beziehung zu Jesus, ohne Bedeutung, ohne Gemeinde. Zweitens, dann Katastrophen vor Ort als Reporter erlebt. Das begann in Haiti bei dem Erdbeben vor vielen Jahren. Da war er als Reporter unterwegs und da hat er zum ersten Mal ganz bewusst Christen erlebt, und gesehen, wie Christen trotz Leid im Gebet bei Jesus Kraft finden. Im Buch beschreibt er das ausführlich. Da war gar nicht die Frage, warum lässt Gott das Leid zu? Die Frage hat er auch gar nicht. Aber die haben da gearbeitet, geholfen und haben gebetet und haben Kraft bekommen. Dritter Satz. Ich kam mit ihnen ins Gespräch. Vierter Satz. Und jetzt kommt der Journalist recherchiert, also ne, so ein Journalist, der prüft ja, dass der nicht irgendeinen Schluss weiter schreibt oder erzählt, sondern der prüft die Fakten, das nennt man Recherche, recherchiert, gebetet, die Bibel gelesen. Entschuldigung, meine Reste der Erkältung. Recherchiert, gebetet, die Bibel gelesen. Fünfter Satz, und dann mit einem Kavumpsgebet, so hat er es formuliert, dann mit einem Kavumpsgebet, das für mich eine Gottesberührung war, umgekehrt. Also das ist das Entscheidende. Bibel lesen, Predigt hören, alles richtig. Aber entscheidend ist, dass wir beten und im Beten den Kontakt bekommen. So hat er das auch erlebt. Der 6. Satz, bin umgekehrt und Jesus zum Zentrum meines Lebens gemacht, mit Gewohnheiten gebrochen, seine Einladung angenommen. Seitdem bin ich ein unendlich dankbarer und erfüllter Christ. Inzwischen hat er sein 2. Buch geschrieben, wie Gott mein Leben umkrempelt. Oder seitdem schaue ich ein bisschen öfter auch in die Bildzeitung, kann man ja im Internet auch Bild online gucken. Da hat er zum Beispiel voriges Jahr zu Ostern, am Ostersamstag geschrieben, ich lese nur ein paar Sätze, in der Bildzeitung, wie Ostern mein Leben gerettet hat. Ostern für mich als Kind, Eier suchen und Geschenke. Als Jugendlicher, Saufgelage am Osterfeuer. Als junger Erwachsener, super verlängertes Wochenende. Heute mit 41, das heißt inzwischen ist er 42, war voriges Jahr, heute mit 41 ist für mich Ostern das wichtigste Fest, weil für mich der, den wir feiern, zum Lebensretter geworden ist, Jesus. Also, das, was Jesus gesagt hat, erfüllt sich in unseren Tagen. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und hier haben wir ein sehr anschauliches Beispiel, wie ein Mensch zum Glauben kommt. Durch Begegnung mit anderen Christen, durch Recherchieren, durch Beten, durch Bibellesen und dann durch ein entscheidendes Gebet, wo er sein Leben Jesus übergeben hat und dann die Veränderung seines Lebens erfahren hat. Und ich finde den Titel seines Buches gut. Ein bisschen Glauben gibt es nicht. Viele meinen, ja, ich glaube so ein bisschen. Ein bisschen Glauben gibt es nicht. Ganz oder gar nicht. Was passiert, wenn wir Jesus erleben, wenn wir so an Jesus glauben? Wenn du an den Auferstandenen glaubst, wirst du dreierlei erfahren. Erstens, seinen Frieden, zweitens seine Freude, drittens seine Kraft. Du wirst den Frieden fühlen, der höher ist als alle Vernunft. Du wirst die Freude fühlen, weil Jesus dir alle Schuld vergeben hat. Du wirst die Kraft fühlen in den Herausforderungen des Alltags, da Jesus, der Auferstandene, dich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wenn du diese Kraft erfahren willst, dann nimm Jesus als den Herrn deines Lebens an, so wie Thomas, und bekenne: mein Herr und mein Gott. Aus diesem kritischen, zweifelnden Mann wurde ein aktiver Christ, bei dem ging echt was los. Der ist losgegangen bis nach Indien, so sagt es uns die Überlieferung, um dort von Jesus zu predigen. Und noch heute ist von ihm die Rede. Es gibt in vielen Kirchen die sogenannte Thomasmesse. Das sind ganz besondere Gottesdienste für Suchende und für Zweifelnde. Es gibt Gewissheit. Thomas hat es erlebt. Daniel Böcking hat es erlebt. Viele von uns haben es erlebt. Viele zweifeln. Ja, gibt es wirklich Gewissheit? Der Theologe Karl Barth war ein ganz großer, bekannter Theologe, hat ganz viele dicke Bände geschrieben. Der wurde einmal gefragt, gibt es Gewissheit? Das könnte man denken, wenn so ein Theologe gefragt wird, der antwortet dann gleich mit so einem Wörterbuch. Karl Barth hat darauf gesagt, auf die Frage, gibt es Gewissheit? Nicht es, sondern er gibt Gewissheit. Und diese Gewissheit ist möglich und nötig. In vielen Dingen des Lebens haben wir Gewissheit und brauchen wir Gewissheit. Nur in Glaubensdingen meinen wir, naja, da könnte man nicht so gewiss sein. Stattet mir so ein ganz simples Beispiel. Also wenn mich jetzt einer fragt, bist du verheiratet? Und ich würde dann antworten, tja, ich weiß nicht so genau. Ich glaube, ich hoffe, ich denke doch. Ich weiß nicht, meine Frau ist jetzt nicht hier, wie die reagieren würde oder auch wie ihr reagieren würdet. Was ist denn? Weiß der nicht, ist er verheiratet oder ist er nicht verheiratet? Also, wenn ich dich frage, weißt du, dass Jesus lebt und dass er auch verstanden ist? Ist ja dein Herr und Gott. Wie wird deine Antwort sein? Er gibt Gewissheit. Und wenn du sie noch nicht hast, dann darfst du darum bitten wie Thomas. Es gibt manche Gebete, da wissen wir nicht, ob sie erhört werden. Und da beten wir, sollen wir auch zurecht beten, Herr, dein Wille geschehe. Aber es gibt ein Gebet, das wird erhört, weil Gott es versprochen hat. Gott sagt in seinem Wort, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das gilt auch heute Abend. Amen.